Frau Schipper. Herr Mathieu. Herr Barocca. Frau Bast. Frau Becker. Frau Boge. Frau Bosse. Herr Degen. Frau Endres. Herr Enter, Frau Goh, Herr Goretzky, Frau Guyot, Herr Hahl, Frau Hirt, Herr Hopp, Frau Ibach, Frau Kaufmann, Frau Kraus, Herr Krombacher, Frau Malsi, Herr Neten, Frau Otsichowski, Frau Piretzis, Frau Rehn, Herr Reif, Frau Stroh, Frau Tetzlaff, Frau Zorbach, genau. Ich möchte zum einen hinweisen für. Ja. Frau Boge, habe ich gesagt, aber niemanden gehört. Also gut. Für all die, die jetzt ihre Anwesenheit haben überprüfen lassen, Sie können mir nächste Woche vielleicht die Scheine vorausgefüllt auf den Tisch legen, dass ich die dann soweit fertig mache. Es ist eigentlich üblich, dass sie dann im Sekretariat abgeholt werden, dass ich die also nicht in der letzten Sitzung ausgebe, sondern im Sekretariat, weil sie dort erst nochmal gestempelt werden müssen und das Sekretariat immer darum bittet, dass sie das in einem kriegen und dass da jetzt nicht Hunderte von Studierenden da immer reinkommen und die Arbeit unterbrechen. Da bitte ich um Verständnis. Also nächste Woche wäre es schön, wenn Sie die Scheine schon bitte vorausgefüllt, dass ich nur noch unterschreiben muss, abgeben. Und ich würde dann sie im Sekretariat dann weitergeben. Ich hatte Ihnen angefangen, eine Position, wie ich sie vertrete, zu erstellen von Toleranz, nämlich eine vormoralische Begründung der Toleranz zu geben, weil ich meine, dass man Toleranz nicht moralisch begründen kann, ohne in Selbstwidersprüche zu geraten. Und hatte zum einen darauf hingewiesen, dass wir überhaupt nur dann einen ethischen Diskurs führen können, wenn wir zunächst mal tolerieren, dass auch Positionen zur Diskussion stehen, die wir abartig finden. Weil man nur dann diskutieren kann und nachweisen kann, dass sie abartig sind oder dass sie falsch sind. Das war das eine, also sozusagen ein ethischer Diskurs kann überhaupt nur laufen, wenn wir tolerieren, dass auch Positionen hier zur Diskussion stehen, die wir ablehnen. Und das Zweite ist, dass eben ein grundsätzliches Problem mit ethischen Positionen wie überhaupt mit all unserem Wissen darin besteht, dass Positionen immer nur vielleicht wahr sind. Dass wir also nie, weil wir nämlich nicht allwissende Instanzen sind, nie wissen, ob das, was wir für richtig halten, auch wirklich richtig ist. Und deswegen uns auch täuschen können, auch gerade in ethischer Hinsicht. Das heißt, wir müssen sozusagen unsere Fehleranfälligkeit mit tolerieren. Auch das gehört zum ethischen Diskurs dazu, was allerdings gerade eben im ethischen Diskurs zu einem Problem führt. Was wir tun, ist, wir vertrauen zunächst mal darin, dass unser Nichtwissen unseren ethischen Positionen nicht wirklich schadet. Das ist aber ein reines Vertrauen. Für das wir keine wirklichen Gründe haben, außer dass wir nur so Ethik betreiben können, dass wir dieses Vertrauen haben. Und da hatte ich Ihnen am Ende der letzten Sitzung die Unterscheidung von Tatsachen und Tatsächlichkeit vorgeführt, dass auch Tatsachen, die wir zwar für falsch halten, trotzdem ihre eigene Tatsächlichkeit besitzen und dass wir letztendlich in diese Tatsächlichkeit vertrauen, damit wir uns überhaupt orientieren können. Und ich glaube, dass genau das eine theologische Dimension ist, unseres Wissens oder auch unseres Nichtwissens, dass wir in diese Tatsächlichkeit von Tatsachen auch dann vertrauen, wenn wir nicht wissen, ob sie wahr oder falsch sind. Aber auch wahre oder falsche Tatsachen besitzen ihre Tatsächlichkeit, das heißt, sie sind, was sie sind, unabhängig davon, welche Tatsache jetzt gerade im Spiel ist. Ich glaube, dass Menschen anfangen, von Gott zu reden, das heißt, deswegen halte ich das auch für eine theologische Dimension, die Tatsächlichkeit von Tatsachen. Menschen fangen an, von Gott zu reden, wenn sie mit der Tatsächlichkeit in bestimmten Sondersituationen konfrontiert sind. Das heißt, eigentlich sind wir immer mit der Tatsächlichkeit von Tatsachen konfrontiert, aber das fällt uns normalerweise nicht auf, weil das sowas Selbstverständliches ist, darauf zu vertrauen, dass die Tatsachen sind, was sie sind. Das stellen wir nicht in Zweifel, weil selbst ein Zweifel an der Tatsächlichkeit der Tatsache nur dann ein Zweifel ist, wenn ein Zweifel ist, was er ist. Das heißt, auch er muss eine Tatsächlichkeit haben und damit ist die Tatsächlichkeit nicht hintergehbar. Es ist aber interessant, dass Menschen anfangen, von Gott zu reden, wenn die Lebenserfahrung einmal etwas zeigt, was der bisherigen Lebenserfahrung widerspricht. Also wenn sie sozusagen geschockt werden von einem Ereignis, wo auf einmal in Frage steht, ob die Tatsachen wirklich sind, was sie sind. Das sind schockierende Leidenserfahrungen, irgendein Unfall, ein plötzlicher Todesfall stellt auf einmal in Frage, ob wir wirklich noch in einer Welt leben, in der wir uns auf die Tatsachen verlassen können. Das höre ich als Seelsorger ganz oft von Menschen in solchen Leidenssituationen, dass sie dann sagen, was ich gerade erlebe, ist unwirklich. Das finde ich eine treffende Intuition, die Menschen in so einer Leidenssituation da zum Ausdruck bringen. Es ist unwirklich, das heißt, die Wirklichkeit ist nicht wirklich. Es reibt sich mit unserem Verständnis von Tatsachen. Es widerspricht unseren Lebenserfahrungen. Das heißt, man erfährt, dass man sich auf seine Lebenserfahrungen auf einmal nicht mehr verlassen kann. Auf einmal steht in Zweifel, ob die Tatsachen sind, was sie sind. Und das sind Situationen, wo man sich an Gott wendet. Man muss sich nicht an Gott wenden, aber es ist eine Situation, wo sich Menschen oft auf Gott beziehen. Man fängt an, zu Gott zu beten. Man fleht, man sucht Beistand von einem Geistlichen, egal welcher Religion. Man richtet sich also an Gott, weil die Tatsächlichkeit von Tatsachen nicht bereits dadurch gewährleistet ist, dass wir die Tatsachen kennen. Auf einmal können Tatsachen ganz andere sein. Die Tatsächlichkeit von Tatsachen, in die können wir nur vertrauen. Wir Menschen orientieren uns also, indem wir manches wissen, aber nicht alles und indem wir letztendlich in die Tatsächlichkeit von Tatsachen vertrauen. Und der christliche Glaube spricht dann von der Allwissenheit Gottes. Dieses Symbol der Allwissenheit Gottes bezieht sich darauf, dass Tatsachen, auch die, die wir nicht wissen, letztendlich doch von einer höheren Instanz gehalten werden, nämlich als die Tatsachen, die sind, was sie sind. Allwissenheit Gottes bedeutet also, erst in einem zweiten Schritt, dass Gott alles weiß, also dass er sozusagen alle Tatsachen kennt. In erster Linie heißt es, dass sich Menschen darauf verlassen können, dass Tatsachen sind, was sie sind, und zwar alle Tatsachen sind, was sie sind. Oder anders, dass Gott die Tatsächlichkeit der Tatsachen verbirgt, und zwar alle, dass nichts davon ausgenommen ist. Genau darin besteht sozusagen die Allwissenheit. Das gilt auch in Leidenssituationen, denn in Leidenssituationen spüren wir, dass eben unsere Lebenserfahrung nicht die Tatsachen verbürgen kann. Also müssen wir uns an eine Instanz richten, die uns die Tatsächlichkeit der Tatsachen garantiert, wo es jetzt die Lebenserfahrung gerade nicht mehr kann, wo wir völlig durcheinander geraten sind. Richten wir uns also an eine Instanz, die diese Tatsächlichkeit von Tatsachen gewährleistet. Die Allwissenheit Gottes hat für leidende Menschen darin einen Trost, dass uns zwar Tatsachen einholen können, die plötzlich kommen und unseren bisherigen Lebensverlauf völlig auf den Kopf stellen, aber auch ein Hiob kann sich noch getrost auf einen Stuhl setzen, weil er darauf vertrauen kann, dass ein Stuhl sich nicht im nächsten Moment in glitschige Masse verwandeln wird und sogar einen Hiob nicht beißen wird. Warum dieser lange Exkurs über Tatsache und Tatsächlichkeit? Weil alles das, was ich jetzt über Orientierung gesagt habe, also auch Orientierung im Hinblick auf unsere Tatsachen und unser Wissen und unser, wie gehen wir damit um, dass wir nicht alles wissen, das trifft natürlich auch auf unser moralisches Wissen zu. Auch in moralischer Hinsicht können wir uns nicht einfach damit zu zufrieden geben, oder anders gesagt, eigentlich können wir uns damit zufrieden geben, normalerweise für unsere Orientierung können wir uns damit zufrieden geben, dass wir die Tatsachen so einigermaßen kennen, aber eben nicht alles. Und zwar einfach deswegen, weil wir wissen, dass wir nicht alles wissen können und dass wir uns nur deswegen orientieren können, weil wir nicht alles wissen. Aber in moralischer Hinsicht ist genau diese Orientierungsfähigkeit auch wiederum ein Problem. Es mag schon sein, dass die Steinigung von Frauen abartig ist und Menschenrechte zerstört, aber es könnte dennoch auch sein, dass unsere Gründe, weswegen wir dieses Unrecht kritisieren, falsch sind, weil wir irgendwas nicht zur Kenntnis genommen haben. Vielleicht ist unsere Begründung von Menschenrechten, die wir haben, um die Steinigung von Frauen abzulehnen, nicht hinreichend oder nicht präzise genug. Oder sie beruht auf irgendwelchen Vorurteilen, die wir nicht kennen. Vielleicht braucht es auch anstelle der Begründung von Menschenrechten ganz bestimmter Rechte der Geschlechter. Also, dass man sagt, es geht nicht um allgemeines Menschenrecht, sondern wir müssen die Rechte von Geschlechtern etablieren, wie zum Beispiel manche Feministinnen sagen, dass Menschenrecht im Grunde auch eine Zerstörung der Rechte von Frauen beinhaltet und wir deswegen auch nicht Menschenrechte achten dürfen, sondern wir müssen die Rechte von Geschlechtern spezifizieren. Da sehen Sie also, dass wir immer auch an Grenzen unseres Wissens geraten, wo wir merken, dass wir nicht alles wissen und dass wir möglicherweise auch von moralischen Tatsachen überrascht werden, die wir bislang noch nicht gekannt haben und von denen wir nicht gewusst haben, dass wir sie nicht gekannt haben. Das heißt also, unsere ethischen Diskurse enthalten immer Lücken, die wir prinzipiell nicht schließen können. Das Problem, was wir aber im Hinblick auf Tatsachen haben und wo wir sagen, eigentlich ist es sogar ganz gut, dass wir nicht alles wissen, weil wir uns nur so im Leben orientieren können, verschärft sich nun in der Ethik und führt hier zu einem Dilemma. Denn einerseits können wir uns nur orientieren, weil wir nicht alles wissen. Nur dadurch kann Orientierung überhaupt da sein, weil wir eben nicht alles wissen. Würden wir alles wissen in moralischer Hinsicht, dann könnten wir uns nicht orientieren, sondern dann würden wir sozusagen programmatisch wie ein Computerprogramm ablaufen. Aber andererseits müssen wir alles wissen, jedenfalls alles Relevante müssten wir wissen, um uns in einer bestimmten Frage zu einer Entscheidung zu verhelfen. Und das führt in ein Dilemma, weil sich beides gegenseitig ausschließt. Wir dürfen also nicht vorsätzlich uns dazu entscheiden, bestimmte Wissenslücken in moralischer Hinsicht zu haben. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass wir bestimmte Wissenslücken haben, weil genau das könnte ja dazu führen, dass wir unsere ethischen Urteile völlig verzerren und uns in ethischer Hinsicht völlig irren. Das heißt also, ich würde dann, wenn ich sage, ich bin zufrieden damit, dass ich nicht alles weiß, das hilft meiner Orientierung, deswegen bin ich ganz zufrieden, dass ich auch in moralischer Hinsicht nicht alles weiß. Wenn ich so argumentiere, dann rechtfertige ich meine Ignoranz und rechtfertige unter Umständen genau die Positionen auszuschließen, die ich ignoriere, die aber dafür sorgen würden, wenn ich sie wüsste, dass ich zu einem ganz anderen Urteil käme. Und das ist das ethische Dilemma. Auf moralischer Ebene gibt es deswegen eine theologische Entsprechung zu dem Vertrauen in Gottes Allwissenheit. Und diese Entsprechung ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit der moralischen Geltungen. Also nicht einfach Vertrauen in die Allwissenheit Gottes, sondern Vertrauen darin, dass die moralischen Geltungen verlässlich sind, dass also moralische Geltungen sind, was sie sind. Und was man im Hinblick auf Tatsachen theologisch die Allwissenheit Gottes nennt, in die wir dann blind vertrauen, ist in moralischer Hinsicht das blinde, sozusagen ungesicherte Vertrauen in die Rechtfertigung des Sünders. Die Rechtfertigung des Sünders ist in moraltheologischer Hinsicht genau die Entsprechung zu dem, was man Allwissenheit Gottes im Hinblick auf die Tatsachen meint. Die Rechtfertigung des Sünders bedeutet natürlich nicht die Rechtfertigung der Sünde. Das ist lutherisches Verständnis. Der Sünder wird gerechtfertigt, indem die Sünde abgelehnt wird. Es bleibt nach wie vor völlig ungerechtfertigt zu sündigen. Aber immerhin, der Sünder wird gerechtfertigt, das heißt, er wird angenommen von Gott, unabhängig von seiner Sünde. Er wird angenommen von Gott, sogar wenn er in moralischer Hinsicht nicht alles weiß und darin Fehler macht. Und dieses Vertrauen in die Rechtfertigung des Sünders beruht auf dem Dilemma der Ethik. Ich muss mich rechtfertigen können, aber ich kann mich nicht rechtfertigen, also vertraue ich in eine Instanz, die für die Tatsächlichkeit der moralischen Tatsachen bürgen kann und die mich dann hoffentlich rechtfertigt. Deswegen ist auch übrigens die Rechtfertigung des Sünders keine spezifisch neutestamentliche Einsicht, sondern das finden Sie, war auch schon das Dilemma der Ethik, finden Sie auch schon im Alten Testament, etwa im Psalm 139, sehr gut dargestellt. Nicht ohne Grund ist die Barmherzigkeit Gottes auch ein typisches Prädikat aller großen abrahamitischen Religionen. Wenn ich hier den Titel Rechtfertigung des Sünders wähle, so meine ich nicht so sehr die Vergebung von Sünden. Auf unser Thema zugespitzt ist gemeint, moralische Begründungen gelten verlässlich, auch wenn Menschen diese Verlässlichkeit nicht selber herstellen können. Einfach deswegen, weil sie nicht alles wissen, auch in moralischer Hinsicht sich täuschen können. Die Verlässlichkeit der Geltung von Normen und von moralischen Begründungen wird nicht im moralischen Diskurs hergestellt. Der moralische Diskurs kann Normen und Begründungen liefern, aber er kann ihre Verlässlichkeit nicht verbürgen. Und das eben schon gar nicht, weil wir eben nicht alles wissen können, was wir im Diskurs verhandeln. Das bedeutet, die Verlässlichkeit der Moralität ist selbst keine moralische Aufgabe. Die Ethik muss sich auf Grundlagen verlassen, die sie selbst nicht herstellen kann. Und diese Verlässlichkeit in die Geltung moralischer Instanzen ist die praktische Entsprechung zur Tatsächlichkeit der Tatsachen und zu dem Vertrauen in die Allwissenheit Gottes. Mit biblischen Ausdrücken gesagt, die Rechtfertigung des Sünders ist die praktische Entsprechung zur Allwissenheit Gottes. Die Ethik muss der Rechtfertigung Gottes vertrauen, ansonsten kann man gar nicht erst anfangen, Ethik zu betreiben, und genau das wäre dann gerade auch wieder unethisch. Ich komme zur Sektion 6.3, was das Dilemma der Ethik mit Toleranz zu tun hat. 6.3, was das Dilemma der Ethik mit Toleranz zu tun hat. Einerseits, wir müssen ethisch argumentieren, wenn wir es nicht tun, verschulden wir uns an der Ethik oder an der moralischen Richtigkeit, weil wir uns an ihr gar nicht orientieren. Andererseits können wir aber gar nicht ethisch hinreichend argumentieren, weil wir nicht alles wissen. Das heißt also, alle unsere moralischen Urteile bestehen auf einem sogenannten epistemologischen Vorbehalt. Unsere moralischen Urteile sind nur dann verlässlich, wenn sie unter Gottes Rechtfertigung stehen, nicht aber schon, wenn wir tolle ethische Argumente entwickeln. Eigentlich dürften wir gar nicht ethisch argumentieren, weil wir gar nicht kompetent, jedenfalls nicht ausreichend kompetent dazu sind. Aber andererseits würden wir gerade dann die Geltung moralischer Ansprüche ignorieren. Wir würden so tun, als gäbe es keine Ethik. Und das wäre selbst unmoralisch. Also müssen wir ethisch argumentieren, obwohl wir wissen, dass wir dabei an Grenzen stoßen. Es bleibt also zur Ethik keine Alternative, aber andererseits können wir unsere ethischen Argumentationen nicht selbst ethisch rechtfertigen. Und aus diesem Dilemma entsteht nun eine Toleranzforderung, nämlich die Toleranz der Fehleranfälligkeit. Ich muss die Möglichkeit tolerieren, dass Positionen ethisch gerechtfertigt sind, die ich ablehne. Wenn ich ethisch argumentiere, aber zugleich weiß, dass ich prinzipiell an eine Erkenntnisgrenze stoße, dann kann ich mich also auf die Geltung meiner ethischen Argumentation nicht verlassen. Also muss ich meine ethische Fehleranfälligkeit tolerieren. Ich kann also meiner Position nur zustimmen, indem ich gleichzeitig toleriere, dass sie möglicherweise falsch ist. Am Anfang also der Toleranzforderung steht eine Toleranz gegen sich selbst. Andererseits steht ja meine ethische Position immer auch im Verhältnis zu anderen ethischen Positionen, also zu ethischen Positionen, die ich selbst nicht habe. Und indem ich tolerant mir gegenüber bin, gegenüber meinen eigenen ethischen Positionen, muss ich dann natürlich auch tolerant sein gegenüber anderen ethischen Positionen. Das alles ist aber kein Relativismus. Ich behaupte nämlich nicht, dass alle Positionen gleich wahr sind. Ich behaupte nicht, wenn ich andere Positionen toleriere, dass sie genauso wahr wären wie meine eigene. Ich kann nur andere Positionen ablehnen unter dem hypothetischen Vorbehalt, den ich grundsätzlich nicht umgehen kann, nämlich dass ich mich täuschen kann, sowohl im Hinblick auf mich als auch im Hinblick auf andere. Das heißt also, nach dieser Toleranzforderung, die ich hier aufstelle, ist nicht alles auf einmal moralisch gleich richtig. Ich kann auch nicht alle Positionen gleichermaßen vertreten. Ich kann nicht sagen, die Steinigung von Frauen ist unethisch und gleichzeitig ethisch. Es ist auch keine bloße Willkür, welche Position ich vertrete. Ich kann nicht sagen, ich lose mal darum und dann sage ich, Steinigung von Frauen finde ich in Ordnung. Sondern ich stehe immer schon bestimmten Positionen näher als anderen. Der Punkt ist aber, dass ich sogar dann die Gegenposition nicht ein für alle Mal ablehnen kann. Ich kann sie nicht kategorisch ablehnen. Es besteht eine prinzipielle Toleranzforderung, weil ich die Moralität meiner Ausgangsperspektive nicht garantieren kann. Ich kann nicht garantieren, dass meine moralische Intuition, warum ich etwas richtig oder falsch finde, überhaupt die richtige Position ist. Ich habe also immer moralische Vorstellungen unter einem Vorbehalt. Einen Vorbehalt, den ich selbst nicht gewählt habe auch. Und dieser Vorbehalt äußert sich dann eben auch als Toleranzforderung nicht nur gegen mich selbst, sondern auch gegenüber anderen. Es handelt sich allerdings bei dieser Toleranzforderung, die ich hier aufstelle, nicht um eine moralische Forderung. Ich habe also nicht hier gesagt, dass es ethisch richtig ist, hier tolerant zu sein, sondern Toleranz ergibt sich als vormoralische Forderung, um überhaupt in den ethischen Diskurs einzutreten. Wenn ich Toleranz ethisch begründen könnte, dann könnte ich also begründen, warum es moralisch richtig ist, Ansprüche zuzulassen, die moralisch falsch sind. Und das ist ein Widerspruch innerhalb der Moral selbst. Die Toleranzforderung, die ich dagegen hier aufstelle, ist anders begründet. Sie setzt voraus, dass ich ethisch eindeutige Positionen beziehe für etwas und damit auch gegen etwas anderes. Aber selbst wenn ich ethisch eindeutig Positionen beziehe, stehe ich unter einem Wissensvorbehalt, also einem epistemischen oder epistemologischen Vorbehalt. Und den kann ich ethisch niemals umgehen. Und zwar selbst dann nicht, wenn ich sage, ja, dann lieber argumentiere ich gar nicht ethisch. Ich bin also genötigt, gegenüber anderen Positionen tolerant zu sein, auch wenn ich sie ablehne. Und diese Nötigung ergibt sich aber nicht aus der Moral selbst, sondern aus vormoralischen Gründen. Und diese Nötigung, tolerant zu sein, hat auch nichts damit zu tun, dass ich zunächst mal alle Positionen fair behandeln muss, damit es überhaupt zu einem ethischen Diskurs kommt. Das war sozusagen das erste Kriterium, weswegen ich Toleranz aus vormoralischen Gründen zulasse. Das habe ich auch gesagt, das halte ich auch nach wie vor für richtig, dass wir das machen müssen, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Diese Fairness impliziert auch Toleranz, aber der Grund ist dort ein anderer. Denn eine Position im Diskurs zuzulassen, die man ablehnt, setzt erstmal noch nicht voraus, dass wir diesem Dilemma der Ethik unterliegen. Man könnte also sagen, die Toleranz, auch moralisch schlechte Positionen ethisch fair zu diskutieren, ist eine reine Spielregel der Ethik. Wir können nur so Ethik betreiben, dass wir diese Spielregeln achten. Mit dem Dilemma der Ethik dagegen wird die Toleranz zu einer lebenspraktischen Nötigung. Nicht nur zu einer Spielregel, sondern zu einer lebenspraktischen Regel, sich überhaupt zu orientieren. Das Dilemma der Ethik verschärft das Problem, weil wir nämlich nun keinen Ausweg haben. Wir haben nicht den Ausweg, dann unmoralisch zu sein. Wir haben auch nicht den Ausweg, dann ethisch alles besser zu wissen. Wir haben auch nicht den Ausweg, so zu tun, als gäbe es keine Ethik. Sondern wir müssen damit rechnen, dass unsere ethischen Positionen möglicherweise falsch sind, dass die ethischen Positionen anderer möglicherweise richtig sind, weil wir eben nicht alles wissen können. Und das führt dazu, dass wir uns nie sicher sein können in unseren ethischen Urteilen und uns letztendlich dann diesem Dilemma nur entziehen können, wenn wir das Vertrauen in die Rechtfertigung des Sünders haben. Und das ist eine lebenspraktische Aufgabe, das heißt also die Rechtfertigung des Sünders wird zu einer Lebenshaltung und nicht nur zu einem akademischen Spiel. Ich komme zur Sektion 6.4. Wie tolerant ist die Toleranzforderung wirklich? 6.4. Wie tolerant ist die Toleranzforderung wirklich? Denn wahrscheinlich haben Sie jetzt gemerkt, dass ich ja mit meiner Toleranzforderung, die ich vormoralisch finde, mit meiner Toleranzforderung theologische Aussagen getroffen habe. Ich spreche von der Rechtfertigung des Sünders und damit von einem zentralen Motiv des christlichen Glaubens. Und nicht nur des christlichen Glaubens, es setzt einige Eigenschaften Gottes voraus, nämlich dass er überhaupt rechtfertigungsfähig ist, dass er allwissend ist. Das heißt, das Dilemma der Ethik lässt sich nur lösen, wenn man einen Umweg geht über die Theologie und über bestimmte theologische Eigenschaften, die man Gott zuschreibt. Und daraus ergeben sich bestimmte Probleme. Zum einen ergibt sich das Problem, können unreligiöse Menschen dann überhaupt tolerant sein? Also Menschen, die diesen theologischen Umweg nicht gehen, können die dann überhaupt tolerant sein? Und wenn sie es nicht sind, ist dann die vormoralische Toleranz eigentlich eine religiöse Toleranz und dürfen wir Menschen tolerieren, die nicht religiös sind? Da komme ich zur Untersektion 6.4.1. Können unreligiöse Menschen tolerant sein? Tatsächlich denke ich, dass nur die Menschen eine gute Begründung für ihre Toleranz haben, die das Dilemma der Ethik akzeptieren. Das halte ich allerdings für eine allgemein anthropologische Aufgabe, dieses Dilemma der Ethik zu akzeptieren und die das Dilemma der Ethik dadurch lösen, dass sie das Vertrauen haben in die Rechtfertigung des Sünders. Insofern behaupte ich, dass eigentlich nur die Menschen wirklich begründet tolerant sind, gut begründet tolerant sind, die letztendlich an einen gnädigen Gott glauben. Die praktische Richtigkeit in ein solches Vertrauen kann zwar von jedem vernünftigen Menschen eingesehen werden. Jeder vernünftige Mensch muss sehen, dass es dieses Dilemma der Ethik gibt. Aber unreligiöse Menschen könnten ja sagen, ist halt blöd, aber Gott gibt es nicht. Und wenn es Gott nicht gibt, ist das Dilemma gar nicht lösbar. Wenn es aber gar nicht lösbar ist, dann können unreligiöse Menschen im Grunde gar nicht Ethik betreiben. Und können wir das tolerieren? Können die dann überhaupt tolerant sein gegenüber Positionen, die anders denken? Ich behaupte aber, man muss nicht nur tolerant sein, wenn man dafür die richtigen Gründe hat. Faktisch können sich Menschen auch ohne hinreichend vernünftige Begründung moralisch verhalten und sie können damit auch in der Lage sein, tolerant zu sein. Ich spitze es zwar zu, ich sage, dass diese Menschen sich dann zwar ethisch defizitär verhalten, weil ihre Begründung ja wesentlich lückenhaft ist, und trotzdem können sie aber gute Menschen sein. Und deswegen können sie auch, obwohl sie unreligiös sind und sozusagen diese letzte Schleife nicht gehen, sie können trotzdem auch tolerante Persönlichkeit sein. Sie haben zwar keine guten Gründe, warum sie tolerant sind, also sie sind sozusagen unzureichend, diese Gründe, aber sie können in praktischer Hinsicht trotzdem denselben Effekt haben, wie Menschen, die religiös sind. Das heißt also, unreligiöse Menschen müssen nicht unbedingt intolerant sein, nur wenn sie tolerant sind, dann haben sie keine hinreichend guten Gründe dafür, warum sie tolerant sind. Sie halten sich dann einfach nur an Spielregeln. Und das kann sich im Verhalten durchaus unterschiedlich auswirken. Das gilt übrigens nicht nur für unreligiöse Menschen, das gilt genauso für religiöse Menschen, die aber nicht in die Rechtfertigung des Sünders vertrauen, die also sozusagen aus der Warte einer höheren Offenbarung immer wissen, was wahr ist. Sogar Religionen, die an keinen Gott glauben, haben keinen vernünftigen Grund, tolerant zu sein. Trotzdem können sie tolerant sein. Zweite Frage: Dürfen wir eigentlich nicht religiöse Menschen tolerieren? Ich bin jetzt hier bei der Sektion 642. Dürfen wir nicht religiöse Menschen tolerieren? Das ist ja eine komische, provokative Frage und sie klingt in gewisser Weise arrogant, weil sie aus der Warte eines Glaubens geäußert werden, der sich in gewisser Weise an der Stelle auch absolut setzt und damit sozusagen sich auch wieder zu widersprechen scheint. Es droht jetzt ein gewisses Intoleranzrisiko. Also ich werde genau dann intolerant, wenn ich tolerant bin. Oder ich werde genau dann intolerant, wenn ich gute Gründe habe, warum ich tolerant bin. Unreligiöse Menschen haben keine hinreichend vernünftigen Gründe dafür, tolerant zu sein. Das war das Ergebnis der Vorsektion. Müssen wir also jetzt Menschen tolerieren, die nicht in die Rechtfertigung des Sünders trauen und damit die hinreichenden Gründe nicht liefern, weswegen man tolerant zu sein hat? Und hier droht jetzt eben meine Toleranzforderung zu kippen. Das wäre jetzt also der Einwand, den man einräumen könnte oder wo man sagen könnte, hier handelt es sich sogar um ein Dilemma. Das Dilemma sieht so aus, benutzen Sie bitte den Begriff des Dilemmas in Ihren Hausarbeiten, immer nur so, wenn wirklich eins vorliegt. Ein Dilemma ist, wenn Sie zwei Positionen haben und Sie haben sozusagen immer nur zwei Positionen, es gibt keine dritte Möglichkeit, weil die sich gegenseitig ausschließen, aber beide Positionen führen in eine schlechte Lösung. Dann haben Sie es mit einem Dilemma zu tun. Das Dilemma hier sieht so aus, dass ich sage, ohne die Rechtfertigung des Sünders ist die Ethik gefährdet. Das kann man aber nicht tolerieren, weil sozusagen ein unethisches Verhalten ist, keine Ethik zu betreiben. Aber dann tolerieren wir ausschließlich uns selbst, das heißt also, wir Christen tolerieren ausschließlich uns selbst, weil wir nämlich in die Rechtfertigung des Sünders vertrauen und andere Religionen tun das so nicht. Das wäre die eine Seite des Dilemmas, das ist unbefriedigend, also sucht man nach einer anderen Lösung, aber die sieht auch nicht besser aus. Dass man sagt, die Rechtfertigung des Sünders lässt Toleranz von Überzeugungen zu, die offensichtlich falsch sind, die also der Rechtfertigung des Sünders widersprechen. Aber warum sollten wir eigentlich Positionen zulassen, die offensichtlich falsch sind? Warum sollten wir die tolerieren? Dieses Dilemma bedarf drei Antworten. Zunächst mal wiederhole ich nochmal, dass man auch moralisch akzeptabel handeln kann, wenn man dafür, für sein Handeln, keine ausreichend guten Gründe hat. Und deswegen widerspricht es auch der vormoralischen Toleranz nicht, eine offensichtlich falsche Überzeugung zu tolerieren, wenn sie zu einer Praxis führt, die wir aus unserer christlichen Warte aus moralisch akzeptieren können. Das heißt also, ich kann zwar einem Nichtchristen, der tolerant ist, die seine Gründe nicht akzeptieren oder die Gründe für nicht hinreichend halten, warum er tolerant ist. Und trotzdem kann ich es gut finden und tolerieren, dass er tolerant ist. Und damit komme ich noch zu einer wichtigen Unterscheidung, die dabei noch eine Rolle spielt, nämlich die Unterscheidung von Toleranz von Überzeugung und Toleranz von Praxis. Ich kann, das ist nicht dasselbe, vielleicht machen wir dazu eine Übung. Warum kann man leichter Überzeugung tolerieren als eine bestimmte Praxis?
Aus.
Andere Vorstellungen? Ich gebe noch eine andere Antwort. Es geht ja darum, dass wir erstmal diese Spielregel der Ethik zulassen, nämlich alle Positionen zuzulassen, also auch Positionen zuzulassen, die wir für unmoralisch halten. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, sich überhaupt ethisch zu verhalten. Und wenn wir das tun, dann haben wir erstmal noch nicht toleriert, dass bestimmte Menschen sich so oder so verhalten, aus den Gründen, die jetzt Frau Kraus auch genannt hat. Mein dritter Grund, warum wir nicht religiöse Menschen dennoch tolerieren können, dass eben eine vormoralische Toleranzforderung noch keine moralische Toleranzforderung ist. Das heißt also, wir haben damit noch keine Entscheidung getroffen darüber, ob das gute oder böse Menschen sind. Wir müssen tolerant sein, weil wir sonst dem Dilemma der Ethik nicht entkommen können. Daraus folgt aber nicht, dass wir moralisch verpflichtet sind, tolerant zu sein, sondern es ist eben eine vormoralische Begründung. Wir werden weder verpflichtet, möglichst viel Toleranz zu üben oder möglichst wenig tolerant zu sein. Der vormoralische Zwang, tolerant zu sein, ringt uns vielmehr ab, uns so zu verhalten, dass wir alle unsere ethischen Entscheidungen unter das Gericht Gottes stellen. Alle, also auch unsere. Wir können also gar nicht anders als tolerant gegen andere sein, weil wir nur so dem ethischen Dilemma entkommen können. Es ist allerdings keine vormoralische Entscheidung mehr, wie viel Toleranz wir üben. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Das ist also die vormoralische Toleranzforderung uns in moralischer Hinsicht noch überhaupt gar nicht festlegt, wie sehr tolerant wir sind, sondern erstmal nur, dass wir überhaupt tolerant sind. Gerade wenn wir unsere ethischen Entscheidungen dem Gericht Gottes unterstellen, das heißt also dem Vertrauen darauf, dass Gott den Sünder rechtfertigt, gibt es in moralischer Hinsicht gerade keine eindeutige Antwort, wie sehr tolerant wir sein sollen. Es gibt an der Stelle eine Position von Johannes Fischer, den ich schon einige Male hier genannt habe, der im Grunde eine Form der Erlaubnistoleranz aufgeführt hat. Sein berühmtes Beispiel, was er in Varianten immer wieder durchführt, ein Mann wird bei der Geschwindigkeitsüberschreitung von der Polizei erwischt, wird angehalten und er steigt aus und rechtfertigt sich, warum er viel zu schnell gefahren ist, weil er sagt, meine Frau ist gerade im Auto, die ist hochschwanger, das Kind kommt, die Wehen haben eingesetzt, ich muss ganz schnell ins Krankenhaus gehen. Was passiert? Vermutlich, die Beamten werden ihn weiterziehen lassen oder vielleicht werden sie ihn sogar im Konvoi begleiten, damit keine Unfälle passieren. Jedenfalls, sie werden nicht sagen, es ist immer dann richtig, 20 Stundenkilometer schneller zu fahren, wenn man eine schwangere Frau im Auto hat. Es ist sozusagen kein moralisches Gesetz, jetzt das für richtig zu halten, sondern es wird sozusagen das Falsche, das eigentlich Falsche, toleriert. Und zwar warum? Weil es einen Geist des Zusammenlebens gibt. Diese Beamten können sich darin hineinversetzen, wie es ist, eine schwangere Frau zu haben, bei der die Wehen einsetzen. Die kennen solche Lebenssituationen, die können einfach solche Lebenssituationen mit, mit einbeziehen in ihre Urteilskraft und sind dadurch eben in der Lage, Toleranz zu üben. Es ist also eine Toleranz, die sich aus dem Geist des Zusammenlebens ergibt und gerade nicht aus moralischen Forderungen. Komme jetzt noch zu der dritten Frage und bin dabei bei der Sektion 643. Ist die vormoralische Toleranz eine religiöse Toleranz? Das mag sein, ist aber auch nicht dramatisch. Ich hatte ja schon mal gezeigt vor einigen Sitzungen, dass der Frieden zwischen den Religionen nicht selbst religiös herzustellen ist, sondern der Frieden zwischen den Religionen muss politisch hergestellt werden. Und trotzdem kann jede Religion ihre eigenen religiösen Gründe haben, warum sie dem politischen Frieden zustimmt. Das war die Theorie vom Overlapping Consensus bei John Rawls. Das kann hier ganz genauso sein. Wir Christen haben hier also auf einmal gute religiöse Gründe, warum wir andere Menschen anderer Religionen tolerieren, nämlich unsere Vorstellung von der Rechtfertigung des Sünders. Das heißt, wir Christen lösen dieses Dilemma so auf, dass wir in die Rechtfertigung des Sünders vertrauen. Das heißt aber nicht, dass das schon der entscheidende Grund ist, warum wir diesem politischen Frieden zwischen den Religionen beitreten, sondern es kann auch ganz andere hinreichende Gründe geben, warum andere Religionen diesem politischen Frieden beitreten und deswegen auch toleranzfähig sind. Es kann also sein, dass Sie ich unterscheide hier jetzt mal zwischen Position und Praxis, es kann sein, dass Sie eine Position politisch akzeptieren. In moralischer Hinsicht können Sie die aber nicht akzeptieren. Trotzdem akzeptieren Sie sie letztendlich, weil Sie zum Beispiel sagen, das Politische spielt eine größere Rolle als das Moralische. Es kann auch sein, dass Sie diese Position in religiöser Hinsicht nicht akzeptieren, was aber dann auch sein kann, dass Sie in religiöser Hinsicht die Praxis tolerieren. Das heißt also, angewendet auf unser Beispiel, es könnte sein, dass wir religiös sagen, eigentlich kann man nur tolerant sein, wenn man der Rechtfertigung des Sünders vertraut. Nun vertrauen aber vielleicht Nicht-Christen in was ganz anderes oder sie vertrauen nicht in die Rechtfertigung des Sünders. Das kann ich in der Position nicht tolerieren. Aber trotzdem verhalten sich diese Menschen auch tolerant und das wiederum kann ich nicht nur tolerieren, sondern sogar akzeptieren oder sogar respektieren. Da gibt es also ganz unterschiedliche Ebenen, wo wir etwas tolerieren oder akzeptieren können, und zwar, weil wir zwischen Position und Praxis einmal unterscheiden können und weil wir auf der anderen Seite auch zwischen den unterschiedlichen Ebenen unterscheiden können, auf denen die Toleranz sich bezieht. Das heißt also auch vielleicht, dass wir sagen, in moralischer Hinsicht ist diese Praxis völlig inakzeptabel, aber politisch lassen wir sie zu. Also auch da ist alles möglich. Sie können also eine Position tolerieren, aber ihre Praxis nicht. Sie können aber auch eine Praxis tolerieren, aber ihre Position nicht, die zu dieser Praxis führt. Und das können Sie in verschiedener Hinsicht tun und dann müssen Sie eben entscheiden, was wiegt schwerer, das Religiöse, das Moralische oder das Politische. Eine Übung dazu. Wenn wir alle Positionen tolerieren müssen, die nicht offensichtlich falsch sind, dann entsteht eine Paradoxie. Paradoxie heißt, also es entsteht sozusagen ein scheinbarer Widerspruch. Wenn wir alle Positionen tolerieren müssen, die nicht offensichtlich falsch sind, was entsteht dann für ein Problem? Das wäre sozusagen meine Unterscheidung, die dem zugrunde liegt. Während Frau Bosse jetzt sagen würde, dass im Grunde nur liberale Positionen wahr sein können, unter diesen Voraussetzungen. Ja, und das muss ich mir nochmal überlegen. Also ob sozusagen diese Unterscheidung, die Sie jetzt dargestellt haben, ob die valide ist oder nicht. Also ich finde, das ist ein scharfsinniger Einwand und den würde ich gerne nochmal durchdenken. Ich bin bei der Sektion 6.5, Toleranz von Praxis, und diese Übung hat was damit zu tun, mit der Toleranz von Praxis. Die Konsequenz aus dieser Paradoxie ist nämlich, Wir können eben nicht alle Haltungen tolerieren, die nur der Möglichkeit nach wahr sind. Wir können sie nicht gleichermaßen behandeln. Und dann entwickelt sich eben Toleranz, und das ist die Pointe an dem, was ich eigentlich sagen möchte, zu einem flexiblen Konzept. Toleranz ist kein Ja- oder Nein-Konzept, jetzt muss ich gerade, sondern ein Mehr- oder Weniger-Konzept. Es ist nicht so, dass wir das eine tolerieren, das andere nicht, sondern wir tolerieren das eine mehr und das andere weniger. Das ist ganz interessant, dass wir uns nur den allerwenigsten Praktiken uns absolut intolerant verhalten. Vielleicht gibt es sogar gar kein einziges Verhalten, das wir absolut mit Intoleranz, mit dem wir damit umgehen. Eine absolute Intoleranz würde nämlich bedeuten, eine Lebenspraxis völlig zu zerstören, koste es, was es wolle, dass nichts mehr davon übrig bleibt, also auszurotten. Absolute Intoleranz liegt sogar dann vor, wenn Sie kriegerische Gewalt gegen eine Lebenspraxis zulassen, um sie komplett zu zerstören. Terroristische Handlungen sind in der Regel absolut intolerant, und zwar auch dann, wenn sie nicht total zerstören. Man zerstört zum Beispiel Häuser, aber man zerstört keine Städte. Man zerstört Städte, aber man zerstört keine Länder. Aber trotzdem hat diese terroristische Intoleranz was damit zu tun, eine Lebenspraxis zu zerstören. Gegenüber den meisten Lebenspraktiken, die wir nicht tolerieren, verhalten wir uns aber trotzdem nur relativ intolerant. Relative Intoleranz schließt ein, dass wir uns auch relativ tolerant verhalten oder vielleicht sogar relativen Respekt gegenüber einer Lebenspraxis entwickeln. Ich gebe ein Beispiel. Die meisten von uns respektieren sicher sexuelle Liebesbeziehungen. Wenn zwei Partner sich freiwillig füreinander entscheiden, dann respektieren wir, dass sie auch miteinander sexuellen Kontakt haben. Das respektieren wir. Ich nehme aber an, die wenigsten von uns würden es tolerieren, wenn hier in der Vorlesung jetzt ein Liebespaar miteinander sexuellen Kontakt hätte. Selbst unter der Voraussetzung, dass wir Lebensformen respektieren, können wir uns doch auch sogar gegenüber diesen Lebenspraktiken relativ intolerant verhalten. Umgekehrt ist es genauso, auch wenn wir eine bestimmte Lebensform ablehnen, können wir doch in gewisser Weise auch relative Toleranz üben. Die meisten zum Beispiel von uns lehnen Nazi-Aufmärsche ab, aber nur die wenigsten von uns engagieren sich mit Gegendemonstrationen gegen solche Nazi-Aufmärsche. Und selbst wer dagegen demonstriert, toleriert in der Regel das Demonstrationsrecht von Nazis. Wir tolerieren dieses Recht, selbst wenn wir es ablehnen, dass Nazis solche Gewaltmärsche tun. Und genau das ist ja Toleranz, etwas zuzulassen, was man eigentlich ablehnt. Wer gegen Nazi-Aufmärsche demonstriert, leistet einen ambivalenten Widerstand. Er protestiert gegen das Demonstrationsrecht von Nazis, aber er lässt es zugleich zu. Der Widerstand vollzieht sich sogar im Rahmen eines gewissen Maßes an Toleranz, übrigens auch dann, wenn man in der Gegendemonstration dauernd ausruft, keine Toleranz für Nazis. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass in unserer Gesellschaft fast alle Lebensformen relativ toleriert werden, bei denen eben nicht gleich offensichtlich ist, dass sie falsch sind. Trotzdem unterscheidet sich der Grad der Toleranz. Toleranz ist eben eine Mehr- oder Weniger-Haltung und keine Ja-Nein-Haltung. Und genau deswegen ist Toleranz eben auch Erlaubnistoleranz. Ich benutze jetzt mal diesen Begriff, auch wenn ich ihn eigentlich ablehne, weil er so abfällig benutzt wird. Ich würde gerade sagen, das ist auch eine Stärke des Toleranzbegriffs. Das heißt, wir justieren im öffentlichen Diskurs, wie viel Toleranz wir für bestimmte Praktiken aufbringen. Und weil der Diskurs im Fluss ist, kann sich das auch immer wieder verändern. Die vormoralische Toleranzbegründung bindet uns an diesen Prozess des permanenten Ausjustierens. Wenn es moralisch gefordert wäre, tolerant zu sein, dann gäbe es eindeutige Kriterien, was zu tolerieren wäre und wie wir auch mit Positionen umgehen müssen, die wir nicht tolerieren. Aber eben zur vormoralischen Toleranz gehört, dass wir uns darauf einlassen, permanent auszutarieren, wie viel Toleranz wir einer bestimmten Praxis entgegenbringen. Und das heißt, dass Minderheiten sich darauf verlassen können, vielleicht nicht historisch, aber zumindest sachlogisch darauf verlassen können, dass wir diesen permanenten Austarierungsprozess leisten. Toleranz ist eine Vorbedingung der Ethik. Ohne sie können wir Ethik nicht betreiben, ist eine vormoralische Bedingung auch des moralischen Handelns und sie erstreckt sich verlässlich auf alle Praktiken und Lebensformen, die nicht offensichtlich falsch sind. Es gibt zum Beispiel Länder, in denen absolute Intoleranz gegen Frauen verübt wird, die die Ehe gebrochen haben. Absolute Intoleranz heißt, dass die dann eben gesteinigt werden. Es gibt Länder, in denen Menschen gefangen genommen oder gefoltert werden oder sogar getötet werden, weil sie bestimmte Meinungen vertreten. In diesen Ländern besteht eine absolute Intoleranz, sogar gegen Lebenspraktiken, die nicht offensichtlich falsch sind. In unserem Land dagegen ist das nicht der Fall. Hier wird ein mehr oder weniger an Toleranz immer wieder neu austariert. Und dann kann es eben sein, dass es einen Kampf um Anerkennung im öffentlichen Diskurs gibt, wo man sagt, wir fühlen uns nicht hinreichend toleriert oder wir fühlen uns auch nicht respektiert und wir kämpfen darum, dass wir mehr Rechte bekommen. Ich bin am Ende dieses Kapitels und bestimmt bleibt noch Zeit, dass wir Multiple-Choice-Fragen jetzt beantworten zum Abschluss. Was ist Erlaubnistoleranz? Erstens, es ist erlaubt, tolerant zu sein. Zweitens, man erlaubt anderen sozialen Gruppen, tolerant zu sein. Und drittens, es gibt nur moralische Gründe, weshalb Toleranz erlaubt ist, aber nicht geboten. Viertens, andere Positionen werden toleriert, ohne dass man moralische Gründe dafür hat. Nur eine Position ist richtig. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3 und Option 4? Richtige Position ist Option 4. Ich hatte immer wieder gesagt, dass es keine moralischen Gründe gibt, warum wir Toleranz erlauben. Jedenfalls moralische Toleranz nicht, weil das zu einem Widerspruch der Toleranzforderung führen würde. Worin besteht das Dilemma der Ethik? Wir müssen unser Verhalten ethisch rechtfertigen, obwohl wir wissen, dass unser Wissen darüber prinzipiell unvollständig ist. Zweitens, wir müssen unser Verhalten rechtfertigen, dürfen es aber nicht, weil wir uns sonst zu Gott erheben. Drittens, wir wissen, was das moralisch Richtige ist, können es aber nicht tun. Oder viertens, wir wissen nicht, was wir tun sollen, müssen aber handeln. Nur eins ist richtig. Ist wirklich so. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3, Option 4? Die richtige Antwort ist Option 1. Das Problem von These 2 ist, dass wir uns nicht zu Gott erheben, weil wir genau in diesem Dilemma stecken. Also These 2 drückt genau dieses Dilemma aus, also den existenziellen Widerspruch, in dem wir leben und der uns gerade dazu zwingt, uns Gottes Urteil zu unterstellen. These 4, wir können durchaus wissen, was wir tun sollen. Kann zwar falsch sein, trotzdem können wir es wissen. Dürfen Christen Menschen tolerieren, die nicht religiös sind? Ja, weil es ein moralisches Recht auf Religionsfreiheit gibt. Zweitens, die vormoralische Toleranzforderung lässt es zu, macht es aber nicht moralisch verpflichtend. Drittens, nein, weil sie dem Dilemma der Ethik nicht entkommen. Viertens, nein, weil sie gar nicht moralisch handeln können. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3, Option 4? Richtige Antwort ist Option 2. Da hatte ich unterschieden zwischen einer falschen Position und einer tolerierbaren Praxis. Also es können zwar Menschen, die keine Christen sind, falsche Positionen haben, das ist, würde ich sagen, das ist irgendwie eine Konsequenz aus unseren christlichen Wahrheitsansprüchen. Aber trotzdem können wir der Meinung sein, dass sie richtig handeln. Ja? Also man kann auch aus falschen Positionen heraus richtig handeln. Wie sollten wir mit Menschen umgehen, deren Praxis wir nicht tolerieren? Wir tarieren aus, welche Form des Widerstandes wir verantworten können. Wir müssen ihre Praxis mit allen Mitteln unterdrücken. Alle rechtlichen Mittel des Widerstandes müssen ausgeschöpft werden. Im liberalen Rechtsstaat muss jede Praxis toleriert werden, die ihn nicht gefährdet. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3, Option 4? Da war eine große Unsicherheit. Das war das, was ich zuletzt gesagt habe, dieses permanente Austarieren, welche Form der Toleranz, aber auch der Intoleranz wir leisten. Dass Position 4 jetzt auch im Spiel war, lag an unserer Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Darüber denke ich nochmal nach. Bis nächste Woche.